Hallo Tobi.
Ja, moin, moin David.
Moin, schön dich zu sehen. Ein ganz besonderer Podcast, ohne Jannis, ohne
Ohne
Alex.
Janis, ja.
Ja, und ich habe die Ehre, heute dich hier zu interviewen. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich das an?
Ja, ist mega spannend, auch ziemlich witzig, dass ich jetzt hier bei dem Podcast bin, über den ich überhaupt zu Elio gekommen bin damals. Und der ist tatsächlich dieses Jahr bei meinem Spotify Wrapped auf Platz 3 der Podcast geschafft hat. Ja, also ich glaube, mehr Commitment geht nicht. Obwohl zwei Plätze nach oben sind noch frei, aber genau, nee, ich finde es super spannend und freue mich heute ja, dabei zu sein.
Ja, sehr gut. Das heißt, unser Ziel für nächstes Jahr, Alio intern steht, ein Platz in deiner Rap-Liste nach oben.
Genau, mindestens.
Ja, aber das heißt auch, dass du nicht so viele Podcasts eigentlich hören kannst, weil wir haben
Nee.
ja gar nicht so viele Folgen, wenn das für Platz 2 reicht.
Das stimmt. Das stimmt.
Also.
Also meine Podcast-Liste beschränkt sich auf sehr wenige ausgewählte, die ich dafür dann aber regelmäßiger höre. Man muss ja auch immer dazu kommen, ne? Das ist ja dann immer noch
Ja, ich
die
sage jetzt
zweite
lieber nicht öffentlich, wie viele Podcast-Minuten ich letztes Jahr hatte.
Sache. Okay.
Aber ich bin großer Geschichten aus der Geschichte-Fan.
Ah
Also
ja, habe ich auch schon von gehört.
da ist was zusammengekommen. Nee, sehr schön. Mit dir mache ich wahrscheinlich heute kein Schachvorgeplänkel. Das verschieben wir dann aufs
Oha.
neue Jahr
Ja, ich glaube,
mit
das ist auch besser so.
Janis. Was haben wir uns vorgenommen? Wir haben ja beide einen gleichen Hintergrund. Beide
Genau.
mit einem Physikdoktor zu Elio gekommen und haben uns gedacht, das ist doch eine schöne Folge für das Jahresende, das mal zu vergleichen. Wie war eigentlich das Leben an der Uni? Wie ist das Leben bei Elio? Wie fühlt sich das an? Das soll so ein bisschen unser Thema sein, weil, vielleicht auch Empfehlungen für andere Leute mit einem ähnlichen Werdegang oder für Unternehmen wie Elio. Macht das Sinn, so Leute wie uns einzustellen?
Ja.
Genau, vielleicht damit wir dich mal kennenlernen. Ich war ja jetzt schon öfter im Podcast. Was ist denn dein Hintergrund eigentlich?
Genau, also du hast das schon richtig gesagt. Wir kommen beide aus der Physik. Bei mir ist es die experimentelle Teilchenphysik. Das heißt, ich habe promoviert an der Universität Hamburg im Institut für Experimentalphysik in einer Arbeitsgruppe, die Teil des CMS-Experiments am CERN ist. Das ist also eines der großen Experimente sozusagen am weltgrößten Teilchenbeschleuniger LHC. Und genau, mein Thema war da eben, wie wir die Anomalieerkennung verbessern können beim CMS-Experiment mit KI-Methoden. Habe mich da also sehr intensiv auch schon seit dem Master mit diesem Thema beschäftigt und habe das Ganze dann in derselben Arbeitsgruppe dann auch in der Promotion fortgeführt. Und mein konkretes Thema ging eben um Anomaly Detection. Das heißt, wie können wir ohne spezifische Annahmen über unser Signalmodell tatsächlich ja, mit einem nicht überwachten Machine Learning-Schema die Anomalien in teilchenphysikalischen Daten besser erkennen.
Das
Genau.
hört sich ja sehr, sehr fancy an, sehr cool an. Was bedeutet das, eine Anomalie? Eine Anomalie, wenn du die detektierst, hast du dann ein Teilchen gefunden?
Genau, das wäre natürlich der Idealfall. Also irgendwie etwas, also was man letztendlich macht, ist es bei uns jetzt konkret so eine Mischung gewesen aus generativen Modellen, Machine Learning Modellen und Klassifikationsmodellen. Das heißt, man hat also man will ja immer was Neues entdecken. Ja, und in der Teilchenphysik hat man vielleicht auch schon mal gehört, wenn man jetzt nicht Teilchenphysiker ist, das aktuellste Modell ist dieses Standardmodell der Teilchenphysik, dieses berühmte. Und was man eben machen kann, ist, man kann solche generativen Modelle trainieren. Das ist letztendlich das auch, was hinter so Sachen wie Stable Diffusion oder sowas steckt, so bei Bildgenerierung und so weiter, kann man solche Modelle trainieren auf den Standardmodelldaten und lernt dann quasi so ein Hintergrundmodell. Und dann kann man am Ende so einen Classifier trainieren, der dann sozusagen alles erkennt, was sich unterschiedlich verhält. Und das ist ja dann wiederum ein neues Signal. Also wir wollen quasi gucken, wie wie können wir Teilchen oder wie können wir Ereignisse, Kollisionsereignisse in unserem Detektor detektieren, die sich unterschiedlich verhalten von unserem Hintergrund, den wir mit unserem generativen Modell gelernt haben. Und im Idealfall kommt dann dabei raus, dass wir ein neues Teilchen entdeckt haben. Aber da müssen dann natürlich schon sehr strenge Kriterien erfüllt sein, damit wir wirklich mit Sicherheit sagen können, okay, es handelt sich jetzt hier wirklich um neue Physik.
Ja, ich gehe mal davon aus, du hast kein neues Teilchen entdeckt, sonst hätte ich schon in der
Leider nein.
Zeitschule gewesen, ne?
Genau. Sonst gäbe es vielleicht schon das Quarkphase-Boson, obwohl es wahrscheinlich nicht nach mir benannt worden wäre, selbst wenn, aber
Ja.
genau, leider haben wir in unseren Daten mit der Methode kein neues Teilchen entdeckt, aber wir konnten sozusagen unsere Sensitivität, es wird dann so auf Simulationen verglichen mit verschiedenen Modellen, konnten wir unsere Sensitivität im Vergleich zu herkömmlichen, nicht KI-basierten Methoden deutlich verbessern.
Genau. Wir müssen an der Stelle aufpassen, dass wir nicht zu sehr abdriften. Mir hat ja in meiner letzten Podcast-Folge Alex mit seiner Freundin gedroht, die dann immer ausschaltet,
Ja.
wenn es zu technisch wird.
Ja,
Aber
ich glaube auch.
find das natürlich schon sehr spannend. Und vielleicht noch die eine Frage dazu. Habe ich das richtig verstanden? Das ist ja eigentlich neuer Ansatz mit der KI und mit generativer KI. Also vorher habe ich ja mehr oder weniger eine Theorie gehabt und habe gewusst, was ich suche, weil ich quasi gesagt habe, die Theorie sagt mir voraus, ich muss irgendwo ein bestimmtes Signal detektieren können und dann versuche ich eben genau genug zu messen, um das zu finden. Und ihr sagt jetzt, wir machen das anders. Wir benutzen quasi Gen AI und wir versuchen damit einfach etwas beliebig Neues zu finden, ob das jetzt von der Theorie vorhergesagt wurde oder nicht.
Genau, ja, das hast du ganz richtig verstanden. Das ist sozusagen ein ganz anderer Ansatz, als wenn man sein Signal oder sage ich mal die Theorie seines Signals schon kennt. Ne? Das ist das Typische. Der Theoretiker geht zum Experimentalphysiker und sagt: Guck mal, in den und den Variablen, da könnte sich ein Teilchen irgendwie verstecken, nach meiner Theorie. Und wir gehen sozusagen von der anderen Seite ran. Und sagen, wir wollen nicht davon abhängig sein, dass sich sozusagen ein Theoretiker schon mal das richtige Modell überlegt hat, sondern wir wollen da sozusagen ohne oder möglichst ohne Modellannahmen sozusagen reingehen und suchen nach irgendetwas, was anders aussieht als der Hintergrund. Und dazu nutzen wir eben auch GenAI. Solche sogenannten modellunabhängigen Suchen gab es auch schon vorher in der Teilchenphysik, aber da wurden die mit Simulationen gemacht. Und die Simulationen in der Teilchenphysik, gerade beim Standardmodell in bestimmten Bereichen, sind nicht ganz so exakt. Deswegen haben wir hier das quasi direkt auch auf Daten trainieren können. Das heißt, wir haben das quasi so ein data-driven Approach gemacht, was auch nochmal eine Verbesserung in der Methodik darstellt.
Ja, ist natürlich schon sehr spannend, sehr, sehr cool auch, dass man sieht, ich meine, man hat es ja auch am Physik-Nobelpreis gesehen, wie eng dann auch Physik und Grundlagenforschung mit KI verbandelt ist, die man dann vielleicht manchmal doch auch eher in der Wirtschaft kennt oder
Ganz
erwartet.
genau.
Ja,
Ja.
genau. So, und jetzt sagst du, hier Cutting Edge Teilchenphysik, coole Physikexperimente und dann hast du dir gedacht, Elio, das ist es. Mein
Genau.
Lieblingspodcast, da muss ich hingehen. Wie kamst du denn zu dem Wechsel?
Ja. Also das war eigentlich auch so ein bisschen Zufall. So eine Mischung aus Podcast und Social Media. Also es gibt in Hamburg so einen KI-Inkubator, sag ich jetzt mal. ARIC heißen die, wo wir eben auch Mitglied sind mit Elio und die haben eine Podcast-Folge auf LinkedIn geteilt. Und das war ja ziemlich genau vor einem Jahr. So für zwischen den Jahren sagten die dann, ja, könnt ihr euch mal anhören hier von unseren Mitgliedern von Elio, die haben einen Podcast gemacht, eine neue Podcast-Folge, könnt ihr mal reinhören. Und das fand ich so spannend, dass ich im Prinzip alle verfügbaren Folgen auch gleich gehört habe. Und das vielleicht deswegen auch Platz 3. Genau, habe mich dann einfach spontan beim Jannis gemeldet, habe gesagt, hey, finde ich cool, mittelfristig bin ich fertig mit meinem Doktor. Wie sieht's aus? Könnt ihr noch Leute gebrauchen? Und ja, dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Und genau, so bin ich letztendlich dann zu Elio gekommen, habe dann das übliche Verfahren durchlaufen mit Bewerbung, Tech-Interview und so weiter, was ja auch schon in diesem Podcast besprochen wurde, wie das bei uns läuft. Und ja,
Du
dann.
kannst bestätigen, wir haben nicht gelogen, wir machen das wirklich so.
Genau, es läuft genauso.
Ja, sehr gut. Das gibt uns jetzt Glaubwürdigkeit.
Ja. Ich weiß nicht, ob die eine oder andere Aufgabe vielleicht schon mal verändert wurde, aber wer weiß.
Ich plane auch mal ein Update für nächstes Jahr.
Ja.
So muss man ja auch sagen, ChatGPT macht auch die Aufgaben schwieriger. Also man sollte die nicht einfach pasten und von ChatGPT lösen lassen können. Das ging
Ja.
früher mal.
Ja.
Ja, ich weiß halt noch bei mir, für mich war dann relativ schnell im Verlauf der Promotion klar, das wird mal in Richtung Wirtschaft gehen, weil man in der Wissenschaft dann irgendwo, weiß, soll man das eine gläserne Decke nennen, aber so eine gewisse Perspektivlosigkeit slash sehr hohe Risikobereitschaft haben muss, wenn man nach dem Doktor noch da bleiben will. Das war bei dir so ähnlich, oder?
Ja, das ist sehr schön formuliert, genau. Ja, man muss halt schon, wenn man jetzt wirklich langfristig in der Wissenschaft bleiben will, auch nach seinem Doktor, muss man schon einen sehr langen Atem und, ja, sag ich mal, eine sehr hohe Leidensfähigkeit auch ein Stück weit mitbringen, weil natürlich die Rahmenbedingungen nicht optimal sind. Es gibt wenige feste Stellen, auf die sich sehr viele, auch sehr schlaue Leute bewerben. Und ja, es wird dann eben auch verlangt, dass man zum Beispiel auch international lange Erfahrung sammelt. Und dann muss man typischerweise dann auch mehrere sogenannte Postdocs machen. Das schließt sich dann eben an die Promotion dann an, wenn man in der Wissenschaft bleibt. Und genau, ich wollte eben auch so ein bisschen lokaler hier im Großraum Hamburg bleiben. Und das war für mich eben klar. Und deswegen war für mich dann der Schritt, ja, sag ich mal, logisch irgendwo an dem Punkt. Und ich hatte mich auch schon vorher aber immer viel mit Data Science beschäftigt und hatte auch Lust, tatsächlich ja, das Ganze mal in einem praktischen Umfeld anzuwenden und das Ganze live zu sehen und auch mal ein Modell live zu deployen und zu gucken, was das so macht. Und hatte mich auch schon vorher viel mit Data Science im Allgemeinen auch neben der Promotion beschäftigt. Es gab von der Uni so Data Science Schools. Und die habe ich auch alle im Prinzip mitgenommen, wo man auch nochmal so allgemeiner über Data Science was gelernt hat. Und ja, habe auch so Kurse, so Online-Kurse belegt in dem Bereich. Auch SQL und so Sachen, die man so in der Uni vielleicht nicht so lernt. Und hatte mich da schon so ein bisschen auf einen beruflichen Wechsel vorbereitet.
Ja, ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu, was eigentlich so technische Skills und Unterschiede sind. Aber vielleicht nochmal chronologisch gegangen. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das für dich war? Also ich weiß bei mir noch, die Promotion ist ja auch schon etwas, wo man leidgeprüft ist. Und ich habe noch keinen getroffen, der einen Doktor gemacht hat, der da nicht zwischendurch mal an einer gewissen emotionalen Grenze angekommen ist. Und auch dieses 3 Jahre, manche 5 Jahre, manche 6 Jahre lang auf ein Ziel hinarbeiten. Dann bewirbt man sich, ich vibriere. Dann bewirbt man sich, geht in die Wirtschaft und auf einmal ist man nicht mehr in 3 Jahreszyklen, sondern in 3 Monatszyklen bis hin zu 3 Wochenzyklen und in unserem Fall Projektgeschäft, ist ja schon ein gewisser Sprung ins kalte Wasser. Wie hast du den erlebt?
Ja, also ich habe den schon, sag ich mal, stark erlebt, weil ich im Prinzip direkt auch auf einem Projekt saß, als ich angefangen habe. Allerdings habe ich das eher so, also ich war schon auch von vornherein darauf eingestellt gewesen, dass es im Projektgeschäft eben so läuft. Auch so hat sich ja eben auch schon in den vorherigen Gesprächen so herausgestellt. Und ja, Von daher hatte ich in dem Moment, auch gerade wenn man so neu irgendwo anfängt, hat man vielleicht noch mal mehr Elan. Hatte ich da auch wirklich eine große Lust drauf, mich da auch stark einzubringen. Aber natürlich, klar, die Mühlen in der Universität mahlen meistens ein bisschen langsamer. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich auch, wie du richtig sagst, ist halt entsprechende Stressoren. Finde es im Projektgeschäft bei Aelio vielleicht nochmal so ein Ticken planbarer. Also natürlich hat man auch sehr enge Zyklen, aber das weiß man dann halt. Also man weiß halt, okay, wir haben dann und dann immer unser Weekly, ne, oder bis dann und dann muss irgendwie was fertig werden, wenn man halt Projektplan hat irgendwie. Was für mich so ein bisschen der Hauptstressor so bei der Uni war, ich weiß nicht, wie es dir ging, war, dass halt viele Sachen so ad hoc so dazwischen gekommen sind, so, ne? Also sozusagen so, ja, jetzt muss ich noch mal schnell hier irgendwie eine Präsentation machen, eine wissenschaftliche, oder ja, jetzt wollen wir dazu aber auch noch mal was publizieren oder so, und dann muss man sich dann doch eben wieder noch mal ransetzen oder so. Man ist zwar sehr eigenständig, aber es kommen eben auch viele Sachen so ad hoc rein, und das fand ich wiederum dahingehend ein bisschen stressiger. Und im Projektgeschäft kann man sich da ein bisschen mehr drauf einstellen, weil man das ja auch entsprechend plant. Ne?
Ja, also ich weiß noch, ich denke, das wird sehr unterschiedlich sein, aber ich weiß noch, als ich meinen Doktor angefangen habe, ich meine, ich hatte dann das Thema auch aus der Masterarbeit mehr oder weniger mitgenommen, und dann eben größer aufgezogen, aber ich glaube, da hat man schon die ersten Wochen damit verbracht, Literatur zu lesen, Ideen zu sammeln, vielleicht mal Kleinigkeiten auszuprobieren, aber ich würde sagen, mit einem sehr breiten Start und nicht mit der höchsten Geschwindigkeit, was jetzt das Erzielen von irgendwelchen Deliverables und Outputs angeht. Und das ist dann natürlich im Projektgeschäft anders. Also ich meine, ich war ja eng dabei bei dir. Das war ja auch ein neues Thema, was du gemacht hast. Du hast ja dich dann mit Produktionsoptimierung beschäftigt. Du hast da auch ein bisschen dich eingelesen, aber du hast, ich weiß nicht mehr, nach einer Woche war da ein erstes sichtbares Ergebnis. Ja, also das Ganze versuchen so zu streamlinen und dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch nicht so weit in die akademische Tiefe zu gehen, aber so schnell, dass man was sieht, ne? Das ist ein Unterschied.
Genau, vielleicht, wenn wir nachher nochmal ein bisschen genauer auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten eingehen, wäre das auch ein Punkt, den ich definitiv nochmal herausstellen würde. Klar, man hat eben diese Regelmäßigkeit an Deliverables, die man eben auch haben muss. Bei uns war es zum Beispiel in der Arbeitsgruppe zwar auch so, dass wir, also an der Uni, jede Woche eine Präsentation hatten, um über unseren aktuellen Stand, sag ich mal, zu berichten, aber es ist natürlich nicht sozusagen, man muss jetzt irgendwie das neue beste Modell jede Woche irgendwie haben oder sowas, ne? Sondern das ist eher ein kontinuierlicher Prozess. Aber es kann natürlich am Ende dann eben auch sozusagen recht high stakes sein, wenn man jetzt schon viele Monate an etwas gearbeitet hat in der Wissenschaft und sich dann zum Beispiel irgendwie rausstellt, dass man das Ergebnis doch nicht so publizieren kann, weil zum Beispiel irgendwo ein Bug war im Code oder weil sich Dinge dann doch nochmal anders rauskristallisiert haben, als man ursprünglich dachte. Und das ist dann eben auch nochmal zusätzlicher Stress, und es kann eben dann auch nochmal problematisch sein, ne?
Ich weiß nicht, wie sind deine Wahrnehmungen gewesen, gerade auch an der Uni? Ich hatte bei mir schon auch weite Teile der Promotion das Gefühl, im Endeffekt war das mein Projekt. Ich meine, man hat dann ein paar Kollaborationspartner, aber jeder hat auch so ein bisschen seinen eigenen Rhythmus und der ist oft von dem jeweiligen Promotionsplan abhängig, den man eben hat. Und dann kann es dir auch schon mal passieren, dass du sehr lange auf andere wartest und da kommt halt nichts. Oder du hast selber einen Bug und es gibt aber niemanden, der mit dir an deinem Code arbeitet, der dir hilft. Ich hatte das Gefühl, dass man da schon auch recht stark Einzelkämpfer war und auch in der Verarbeitung alleine war, wohingegen wir das ja bei Elio ein bisschen versuchen, im Team gemeinsam aufzufangen, mit einem Ansprechpartner und mit einem Project Buddy, der einem hilft und auch, ich finde, die Kunden ein höheres Interesse an der Mitwirkung haben, einfach weil sie Geld dafür bezahlen. und schnell dann auch Ergebnisse sehen wollen. Würdest du das teilen oder war das bei dir anders?
Da habe ich vielleicht eine etwas ungewöhnliche Promotion, vielleicht als die meisten Doktoranden gehabt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich bei CMS promoviert habe. Es ist also eine sehr große Forschungskollaboration. Und auch unser Thema spezifisch haben wir eher in einem Team bearbeitet. Und zwar hatten wir einen Postdoc, der sozusagen so ein bisschen der, ja, die Leitung von dem Team übernommen hat, könnte man so sagen. Und wir waren zwei Doktoranden, die konkret daran gearbeitet haben, weil das Thema an sich so komplex war, dass wir gesagt haben, da oder mein Prof gesagt hat, da müssen mehrere Leute sich dran setzen. Und von daher hatten wir schon zumindest innerhalb dieses kleinen Teams recht regen Austausch, haben uns gegenseitig geholfen, hatten auch schon so ein bisschen, sag ich mal, so Sachen wie Code Review gemacht, dass wir halt, also wir hatten auf GitHub ein Repository, wo wir dann gemeinsam dran gearbeitet haben und auch Pull-Requests gemacht haben, die wir kommentiert haben und so. Was ich natürlich super fand, weil ich dadurch schon einen Vorteil hatte, vielleicht gegenüber Doktoranden, die nur alleine an ihrem Code arbeiten. Genau, von daher ist das bei mir vielleicht ein bisschen anders gewesen und auch sonst, wenn man irgendwelche Fragen hatte, konnte man meist oder kannte man jemanden, der einem sagen konnte, wer einem bei einem bestimmten Problem weiterhelfen kann innerhalb der Kollaboration. Also das war schon eine coole Sache, so vom Teamwork her, sage ich jetzt mal. Aber es ist natürlich, da würde ich dir recht geben, bei den allermeisten Doktorandinnen und Doktoranden ist das vermutlich anders.
Aber hört sich gut an bei dir. Hört sich clever an. Das heißt, du würdest auch so sagen, von der Arbeitskultur und Arbeitstechniken, sowas wie agiles Arbeiten, Git, CI/CD, ich weiß nicht, irgendwelche Scrum-Geschichten, hattet ihr auch ein Project Board? Hat sich da schon vieles überschnitten mit dem, wie du es jetzt bei Elio kennengelernt hast? Oder wie ist da der Vergleich?
Also es war schon nochmal rudimentärer, würde ich sagen, als bei Elio. Also wir haben jetzt keine Sprint-Plannings oder sowas jetzt in der Forschung gemacht. Aber es war schon so, dass wir im Prinzip wie so ein Weekly hatten, wo wir unsere Updates konkret sozusagen in unserem Team besprochen haben und auch geplant haben, woran wir als nächstes arbeiten und ja, eben besprochen haben, okay, gibt es noch einen Pull-Request, dann irgendwie, den man mal besprechen muss oder so. Also wir haben das so ein bisschen lockerer gehandhabt, wir haben jetzt kein konkretes Framework, Agile Framework oder sowas benutzt. Aber ich sag mal, es kam dem vielleicht schon ein bisschen näher, als wenn man jetzt ganz alleine an seinem Projekt gesessen hätte, möglicherweise.
Ich meine, also
Genau.
Textbook Scrum habe ich auch eh noch
Genau.
nirgends erlebt. Also gibt es vielleicht, aber ich glaube, es ist nicht so häufig. Ja, spannend. Und neben der reinen Art des Arbeitens, wie würdest du denn die Skills so vergleichen? Du hast ja eben schon gesagt, du hast dich neben der Uni weitergebildet. Das legt jetzt nahe, du musstest dir Dinge noch nebenher dazu drauf schaffen, aber einiges bringt man ja auch schon mit als ausgebildeter Physiker, oder? Wie würdest du da so die Balance sehen?
Genau. Also ich würde sagen, es ist teils, teils. Also das Tooling ist auf der einen Seite schon recht Data Science-y, würde ich sagen. Also man hat so, also zum Beispiel Python ist so bei uns der absolute Standard. Also das habe ich im Prinzip seit meinem Bachelor auch schon gemacht, weil man damit einfach super Datenanalyse machen kann und die Daten, die man auch jetzt, sage ich mal, zum Beispiel in seiner Bachelorarbeit, Masterarbeit, aber eben auch Promotion so analysiert, das läuft alles in Python, Visualisierung mit Matplotlib und ja auch einige Machine Learning Frameworks hab ich natürlich benutzt, wie zum Beispiel PyTorch oder eben TensorFlow und so, da kannte ich mich eben auch schon vorher mit aus. Das lag jetzt bei mir im Spezifischen daran, dass ich halt auch wirklich konkret KI auch in meiner Doktorarbeit benutzt habe. Gibt's vielleicht auch andere, wo es noch nicht so ist. Aber von daher habe ich jetzt so rein von den Frameworks und vom Tooling, denke ich, schon auch einiges mitgebracht. Was vielleicht noch fehlt, ist, also wenn man jetzt so experimentelle Daten hat, dann ist es häufig so, dass da die Unis oder die Forschungskollaborationen, an denen man teilhat, dass die so ihre eigenen, ja, Datenpipelines und Daten Storages und so weiter zur Verfügung stellen. Das gilt auch für so, ja, ich sag mal, für so Rechencluster, wo man dann Machine Learning Modelle drauf trainieren kann und so. Das ist alles dann irgendwie, ja, sage ich mal, custom implementiert. Während das natürlich in der Wirtschaft alles oder das meiste über die Cloud eben läuft, ja, Stichwort eben Azure oder auch Databricks oder sowas, das haben wir jetzt zum Beispiel in der Forschung eher nicht so benutzt und auch SQL habe ich jetzt nicht so in der Forschung direkt benutzt, sondern da hatten wir dann einfach unsere eigenen spezifischen Systeme eben in der Teilchenphysik, die wir da verwendet haben und deswegen habe ich da auch noch so einen zusätzlichen Kurs gemacht, weil ich eben wusste, dass so SQL auch so ein bisschen Bread and Butter einfach für einen Data Scientisten ist.
Ja, die Erfahrung habe ich so ähnlich gemacht. Ich glaube, gerade auf amerikanische Cloud-Provider, da hat man eher an der Uni ein Problem mit, aus Datenschutzgründen und so Geschichten. Deswegen sind es da, glaube ich, eher die Rechenzentren in solchen Fällen.
Genau.
Und genau, SQL habe ich auch. Ich habe niemanden kennengelernt, jetzt, dass ich mich erinnern würde, der bei uns auch in der Uni SQL gemacht hat. Wobei ich jetzt persönlich sagen würde, für das, was wir benötigen hinterher als Data Scientist, wir sind jetzt nicht, also wir beide jedenfalls nicht die Hardcore Data Engineers, das schafft man sich so auch ganz gut drauf, ne?
Genau, das ist ja so ein grundsätzliches Problem, wie stark man jetzt das Tooling auch so in einem Profil bewertet, ne? Also es ist ja ist vielleicht eine Frage, an der sich die Geister auch so ein bisschen scheiden. Also ich finde, wenn man ein guter Data Scientist ist, kann man sich solche Tools auch recht gut selber aneignen. Die meisten davon sind auch hervorragend dokumentiert, im Gegensatz zu einiger Software, die so an der Uni entwickelt wird. Ich denke, bei Data Science ist es dann eher wichtig, dass man sich schnell in komplexe Probleme einarbeiten kann, eine gute Problemlösungskompetenz hat, als dass man jetzt 5 Jahre irgendwie Erfahrung mit Databricks hat. Das ist meine persönliche Meinung. Weil solche Dinge kann man auch dann eben, gerade wenn man ein kompetentes Team hat, recht schnell, ja, lernen oder sich selbst drauf schaffen.
Ja. Das sehe ich ähnlich. Also ich habe das auch so gesehen. Ist auch eigentlich eine spannende Frage. Würdest du deine Zeit an der Uni mit draufrechnen als Berufserfahrung als Data Scientist? Oder startet die bei dir mit deiner Einstellung bei Enio?
Also ich würde es schon mit draufrechnen, weil ich schon wirklich sehr konkret mit KI, mit Datenauswertung, also Daten vom RHC, eben das ist eben, also das sind eben gigantische Mengen an Daten und komplexen Daten, die man da bearbeitet. Und das ist im Prinzip wie ein Data Science Projekt, ne? Ob man jetzt sozusagen Anomaly Detection in einem wirtschaftlichen Bereich, irgendwie bei Credit Scores oder irgendwelchen Überweisungen, macht oder ob man jetzt eben das neue Teilchen detektiert, ist dann ja vielleicht letztere sogar ein bisschen komplizierter nochmal. Also ich würde da schon sagen, dass man das als Berufserfahrung anerkennen sollte, weil man eben ja genau das als Data Scientist eben am Ende auch macht. Vielleicht mit einem bisschen anderen Tooling. Aber ja, vielleicht kommt das dann auch auf die konkrete Promotion, sage ich jetzt mal, dann an, wie es gelaufen ist. Aber in meinem konkreten Fall würde ich das schon bejahen.
Ja, ist relativ wenig Reibung hier in unserem Gespräch. Da sind wir überall auf einer Linie. Das Lustige ist, wir können an der Stelle mal einen Shoutout an Daniel machen, unseren Sales-Chef. Und das war der erste Elio-Mitarbeiter, mit dem ich Kontakt hatte damals bei meiner Bewerbung. Und ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich habe ja bei uns den Bann gebrochen für die Leute mit einer Promotion. Der ist mir noch sehr kritisch beim ersten Gespräch begegnet, mit so ein paar Vorurteilen gegenüber den Wissenschaftlern. Da dann auch die Frage ist, ist das eigentlich Data Science Berufserfahrung oder ist da jemand nur ewig an der Uni geblieben? Ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Eigentlich arbeitet man de facto als Data Scientist. Ich würde sagen, man kann jedes Paper wie ein Data Science Projekt betrachten und man muss auch ganz viele der Dinge machen, Domänenwissen aufbauen, also gerade in interdisziplinären Projekten. Das war bei mir viel so, kommunizieren mit Leuten, gemeinsam eine Lösung erarbeiten, eine Lösung präsentieren. Da sauber arbeiten. Man hat vielleicht nicht so diese Themen rund um CI/CD, um das Deployment, wirklich ein Production Model. Das sind so Themen, die da vielleicht nicht so viel vorkommen. Das hat vielleicht dann doch mehr einen Studiencharakter, einen POC-Charakter, sowas, aber kommt auch drauf an. Gibt's auch unterschiedliche Varianten. Und ich glaube, das ganz Entscheidende ist eben das, dass man das so, wie wir es jetzt versuchen, kommunizieren kann. Weil in dem Moment, wo man dann, oder als ich damals das dem Daniel so erzählt habe, hat er dann auch schon sich die Notiz gemacht, könnte doch gehen. So einfach, indem man eben verdeutlicht, ich bin jetzt nicht jemand, der hier jetzt erstmal die Tür zumacht und ein halbes Jahr lang mit Stift und Papier auf seinem Problem rumkaut und es dann hinterher nicht vorstellen kann, sondern es braucht auch diese kommunikativen Skills.
Genau.
Irgendwie People Skills vielleicht auch in Projekten, das ist das, was wir auch brauchen. Das ist ja auch das, was du sehr gut in deinem ersten Projekt gemacht hast, indem du dann einfach dich anpasst an ein Projekt, eine eigene Lösung findest und die Leute aktiv ansprichst und kommunizierst. Wir haben uns überlegt, das so und so zu machen, weil das für euch aus dem und dem Grund am besten ist. Ne?
Also es gibt in der Promotion mehr Kommunikation, als man denkt. Also man muss ja wirklich auch regelmäßig seine Ergebnisse kommunizieren, auf wissenschaftlichen Konferenzen zum Beispiel gegenüber Leuten, die vielleicht jetzt nicht ganz so konkret in dem Projekt drinstecken wie man selbst oder gegenüber dem Prof, oder auch, was ja auch ein wesentlicher Teil ist, gegenüber anderen Studierenden, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel einen Masterstudenten betreut oder einen Bachelorstudenten betreut, wenn man zum Beispiel Übungsgruppen betreut, ich habe zum Beispiel auch Übungsgruppen zur statistischen Datenanalyse betreut und so. Und auch da ist es natürlich super wichtig, solche komplexen Sachen auch runterzubrechen und auch weiterzugeben, ne? Und das ist eben auch ein sehr wichtiger kommunikativer Skill, der, ja, denke ich, auch relevant ist für die Projekte bei Elio.
Genau, ja, also kommunizieren ja. Ich glaube, was sich ändert, ist so ein bisschen die Perspektive und die Schlagrichtung, auf die man hinwirkt. Also am Ende eines Projektes wird niemand von dir einen 40-seitigen Bericht erwarten, in dem du drei statistische Tests gemacht hast und alle Metriken deines Modells aufschlüsselst, sondern im Endeffekt, gerade wenn das auf das C-Level geht, geht es am Ende um Executive Summary. Dann ist die Frage, hast du die Projektziele erreicht? Hast du einen Business Value generiert? Solche Themen. Was aber nicht heißt, dass man ungenau sein sollte. Also auch das kann man ja statistisch begründen, kann das vernünftig herleiten, aber man muss es, ich würde sagen, vielleicht noch ein bisschen prägnanter darstellen und mit einem weniger wissenschaftlichen als mit einem monetären und zeitlichen
Genau.
Fokus. Ja.
Genau. Letztendlich ist das Wissenschaftliche sozusagen rückt vielleicht in der Präsentation ein bisschen in den Hintergrund, aber ich würde schon grundsätzlich sagen, dass das eine Gemeinsamkeit von Wissenschaft, und Wirtschaft, dass man sozusagen einfach schon Strukturen, in Daten erkennen möchte, um in irgendeiner Form, daraus Erkenntnisse zu gewinnen, Prozesse zu verbessern, etc. Und das eben auch, das ist auch meine tiefe Überzeugung natürlich als Wissenschaftler irgendwo, mit wissenschaftlichen Methoden. Ja, also wir reden immer viel auch im Podcast so über so dieses Bauchgefühl, so, ne? Das spielt natürlich auch eine Rolle, Domänenwissen, ne? Leute, die schon 20, 30, 40 Jahre im Unternehmen arbeiten. Aber auf der anderen Seite auch zu sagen, ja, wir gucken uns trotzdem die Daten ganz genau an, wir gucken uns unsere Modelle ganz genau an. Und schauen auch mit statistischen Methoden drauf, sozusagen, ob wir signifikante Veränderungen zum Beispiel haben. Ja? Und das sehe ich eben als eine Gemeinsamkeit, damit man quasi nicht einfach nur rät, sondern wirklich anhand der Daten Schlüsse zieht, die am Ende das Unternehmen dann auch weiterbringen und einen kompetitiven Vorteil dann sozusagen
Ja.
generieren.
Genau, ich hab da neulich, ich kann ihn jetzt leider nicht korrekt als Quelle angeben, das müssen wir in den Shownotes machen, aber ich habe einen Towards Data Science Artikel gelesen. Da ging es darum, und der hat sich ein bisschen damit auch beschäftigt, signifikant oder nicht signifikant, und es gab dann so ein sehr plastisches Beispiel, in dem man einen AB-Test bei einer Website-Optimierung macht und findet dann raus, die Änderung ist nicht statistisch signifikant, mit irgendeinem Signifikanzniveau, was man definiert, ja, 95%. Und die Argumentation da ist dann, dass man hier aber nicht stoppen sollte als Data Scientist in der Wirtschaft, denn erstmal muss man sich klar machen, diese Signifikanzniveaus, die sind irgendwo ein bisschen random, ja, weil wenn ich das dann breiter ziehe, dann ist es auf einmal signifikant, ob ich da jetzt 95% nehme oder 90% oder 98%. Und die Frage, die man sich ja stellen muss, ist, was habe ich für eine erwartete Veränderung meines Umsatzes und meines Gewinns, wenn ich das mache? Und man kann die statistische Analyse dann natürlich weiterführen, und dann kann man eben auch mit dem nicht signifikanten Experiment herausfinden, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass wir aber hinterher einen guten Business Value erzielen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das ist das, was ich meine mit der gedanklichen Orientierung, woraufhin optimiere ich. Und so vielleicht der ein bisschen plakative Vorwurf an die Wissenschaft ist, die ist fertig, indem sie sagt, es ist nicht statistisch signifikant, ich höre hier auf. Und das versuchen wir nicht. Wir versuchen aufzuhören, wenn wir sagen, das kostet uns nur Geld und das bringt uns nichts.
Genau, ja,
Ja.
würde ich so unterschreiben. Das ist auch ein tolles Thema vielleicht für eine zukünftige Podcast-Folge. AB-Tests und Hypothesis-Tests, das ist nochmal ein Thema für sich.
Auf jeden Fall. Ich würde gern zum Abschluss unseres Podcasts dich noch bitten, hast du für Leute, die einen ähnlichen Werdegang haben wie wir, noch so ein paar Tipps und Ratschläge, wie man das angehen kann? Also, ich meine, du kannst natürlich auch sagen, mach das bloß nicht wie ich und geh zu Ende, das ist alles furchtbar hier, aber dann haben wir noch ein längeres Nachgespräch nach dem Podcast.
Ja, also ich würde sagen, wenn man aus der Wissenschaft Richtung Data Science gehen möchte, ist das Wichtigste, dass man schon nochmal auch ein bisschen guckt, wie kann ich mich so auf diesen Wechsel wirklich vorbereiten, Stichwort Tooling. Ich glaube, das ist einfach, das ist jetzt nichts, wo ich den Leuten unterstellen würde, dass sie das nicht sich auch selber aneignen können, aber es wird einfach im Recruitment-Prozess erwartet, dass man bestimmte Sachen kann und dass man vielleicht auch schon mal ein Modell deployed hat, dass man vielleicht schon grundlegende Erfahrungen, keine Ahnung, im Bereich Cloud oder so hat. Und wenn man da sich schon mal ein bisschen mit beschäftigt hat, ist das auf jeden Fall ein Plus. Auch dieses ganze Thema, wie läuft überhaupt so ein Interview ab? Also definitiv auch gerne nochmal die Podcast-Folgen hier hören. Und sich da ein bisschen drauf vorbereiten. Ich habe auch von Leuten gehört, die halt sowas wie Lead Code gemacht haben, also so Coding-Interviews und so weiter, gibt es ja unter Umständen auch. Das ist, denke ich, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite halt wirklich nochmal gezielt ja, lernen herauszustellen, was der Mehrwert von so einer Promotion ist. Also an welchem Problem habe ich konkret gearbeitet, was habe ich davon gelernt und ja, wie bin ich da sozusagen wertvoll aus dieser Erfahrung heraus als Data Scientist für ein Unternehmen? Also, dass man das quasi nochmal richtig verpackt, weil das ist, glaube ich, vielen in der Wirtschaft nicht klar und vielen Recruitern nicht klar, sozusagen, was da der Vorteil wirklich von ist, ne, was
Ja,
wir gerade besprochen haben.
ich habe neulich auch mit einem Kumpel gesprochen, der ein bisschen schockiert war, dass ein Recruiter seine hunderte von Stunden auf einem Rechencluster an der Uni, was tausende von Euro gekostet hat, so beiseite wischt und fragt, hast du denn das Azure-Zertifikat
Ja,
für 900 Dollar? Aber im Endeffekt sind es halt dann auch Leute, die eine Liste abarbeiten in vielen Fällen. Genau, vielleicht letzte Frage. Wie stellt man denn für sich selber fest, so Soul-Searching-mäßig, ob das der richtige Weg für einen ist, ob man, ob man glücklich wird als Data Scientist in der Wirtschaft oder ob man es doch versuchen soll, in der Wissenschaft zu bleiben.
Boah, gute Frage. Also ich glaube, ich würde das vielleicht sogar nochmal aufteilen. Also ob man in der Wissenschaft bleiben will oder nicht, ist, glaube ich, sag ich mal, der erste, also der wichtigste Punkt ist, dass man sich das auch vorstellen kann mit den verschiedenen Constraints, die ich vorhin gesagt habe, also ne, mit den entsprechenden Arbeitsbedingungen und so weiter, dass man das auch über viele Jahre noch durchziehen kann. Ne? Das ist, glaube ich, erstmal ein wesentlicher Punkt. Ansonsten sollte man natürlich einfach Spaß an der Arbeit mit Daten haben, an Statistik haben vor allen Dingen, finde ich. Also Statistik ist so das Haupttool, da auch ein gutes Verständnis schon mitbringen. Und ja, vielleicht auch so ein bisschen dieses, ja, wie soll ich das sagen? Dieses, was Alex mal so schön beschrieben hat, als auf ein Problem draufhauen, bis es kaputt geht. Also man muss halt schon ein bisschen Lust drauf haben, ein Problem lange und intensiv zu bearbeiten, weil man halt nicht immer, also nicht immer ist der erste Wurf gleich erfolgreich. Und dann kommen eben diese ganzen Data Science Tools, Stichwort irgendwie Feature Engineering, Modellverbesserungen, Domainwissen einbauen und so weiter. Wo man dann Schritt für Schritt versucht, dann weiter an dem Problem zu arbeiten und das zu lösen. Das kann manchmal eben auch langwierig sein. Es kann komplex sein. Und darauf muss man auch einfach Lust haben.
Gehe ich mit. Ich habe noch zwei Ergänzungen vielleicht. Eine Sache, die ich sehr schön finde, gerade bei uns mit dem Data Science Projektgeschäft, ist auch, wie viele unterschiedliche Dinge man sieht. Also in den 3 Jahren habe ich jetzt so viele Branchen kennengelernt und mit unterschiedlichen Leuten gesprochen und immer mit Daten gearbeitet, aber eben Daten zu ganz unterschiedlichen Dingen, von Lebensmittelhandel, Einzelhandel zu Sensordaten, zu Glasfaserausbau und ja, das ist schon cool. Das ist eine Sache, die man vielleicht in der Wissenschaft geht man eher tiefer in das eine Thema und wir sehen sehr viel und lernen viele Menschen kennen, das fand ich gut. Und das andere ist, Dinge zu bauen und dann auch wirklich live zu schalten und zu sehen, dass die etwas verändern. Das ist natürlich auch. Also wenn es klappt, das ist ein schönes Gefühl. Das macht Spaß.
Definitiv. Und das Erste, was du gesagt hast, ist natürlich auch nochmal speziell besonders interessant halt bei Alio, finde ich, weil man kann natürlich auch Data Scientist in einem Industrieunternehmen zum Beispiel werden, wo man dann vielleicht tendenziell eher ähnliche Themen bearbeitet. Aber das ist eben, wenn man wie bei uns jetzt zum Dienstleister geht, ist das eben genau besonders das Coole, dass man eben verschiedene Projekte in verschiedenen Branchen und verschiedene Probleme hatten. Das war auch für mich ganz klar ein Grund, weswegen ich zu Aleo gehen wollte.
Ja, cool, Tobi. Vielen Dank. Ich habe keine Fragen mehr, bin wunschlos glücklich. Willst du noch jemanden grüßen am Ende der Folge?
Nee, ich glaube, ich bin gut ohne Grüße, aber ich danke dir erstmal für deine Geduld. Und für die Fragen und ja, für die coole Podcast-Episode.
Ja, ebenfalls. Dann ich grüße noch den Jannis am Ende, an alle,
Ja.
die den Jannis jetzt schon vermissen und sich auf die
Stimmt.
nächste Folge mit ihm freuen. Ich habe ein Vögelchen zwitschern hören, da ist was in der Mache. Also auch von Jannis ist hier bald wieder was zu hören.
In irgendeiner Podcast-Folge haben wir mal gesagt, alle 2 Wochen oder so wollen wir einen
Ja,
raushauen.
ist challenging, ne? Genau, dann wünschen wir allen noch frohe Weihnachten, einen guten
Genau,
Rutsch ins
frohe
neue Jahr.
Weihnachten, guten Rutsch und auf ein erfolgreiches 2025.
Genau, mach's gut, Tobi.
Jo, ciao.